ARD.
Ich weiß, wie es ist, eines der Kinder zu sein, das durchs Raster fällt. Am Tag meiner Einschulung war mein Vater im Krankenhaus für die nächste Chemo. Die anderen Kinder haben sich von ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern feiern lassen. Und für mich ist dieser Tag im Chaos um uns herum einfach untergegangen. Meine Mutter musste 3 Kinder, die Krebserkrankung meines Vaters und ihren Job im mobilen Pflegedienst jonglieren. Ich habe irgendwie im Alleingang versucht, in der Schule zurechtzukommen und im ersten Schuljahr hat es sogar noch funktioniert. Ich war wissbegierig und habe es irgendwie hinbekommen. Aber als mein Vater knapp ein Jahr nach meiner Einschulung gestorben ist, bin ich in der Schule richtig ins Schlingern geraten. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, bin angeeckt und nicht mehr mitgekommen. Weder ich noch meine Mutter konnten das leisten, was die Schule von uns verlangt hat. Und irgendwann habe ich geglaubt, ich bin fürs Lernen einfach nicht gemacht. In dieser Folge will ich besser verstehen, warum es in Deutschland eine so große Rolle spielt, was Eltern ihren Kindern für die Schule mitgeben können. Und wie das auch Lehrkräfte belastet. Ich bin Lisa Graf und das ist Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Ein Podcast des SWR. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Folge 2: Problemrucksäcke. Wir sind in den Westerwald gefahren. Unser Ziel? Die Michaelschule. Sie liegt am Rand von Kirchen im Siegerland. 8000 Einwohner hat der kleine Ort. Kleinstadt-Idylle, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, Kontrastprogramm zu Ludwigshafen-Hemshof. Von meinem Zuhause in Mannheim nach Kirchen sind es 2,5 Stunden Fahrt. Ich freue mich auf den Tag, der uns bevorsteht. Aber während wir da so durch die Idylle des Westerwaldes fahren, wird mir klar, dass ich mich auf eine Sache nicht vorbereitet hatte. Dieser Weg zur Michaelschule. Das ist auch die Kulisse meiner Kindheit. Und dass die ganz und gar nicht zu dieser Idylle gepasst hat, das hat auch was mit den vielen maroden Stellen unseres Bildungssystems zu tun. Darüber spreche ich an der Michaelschule mit Lars Lamowski.
Ich bin Lars Lamowski, ich bin Schulleiter der Michael-Grundschule im nördlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz. Das ist die Grundschule Kirchen.
Er ist aber nicht nur Schulleiter hier, er ist auch Landesvorsitzender des VBE Rheinland-Pfalz.
Das ist der Verband für Bildung und Erziehung.
Eine Gewerkschaft, die sich für die Interessen von Pädagoginnen und Pädagogen einsetzt. Wenn Medien ein Statement über Schulen in Rheinland-Pfalz brauchen, dann landen sie ziemlich schnell bei Lars Lamowski. Zum Beispiel, wenn an einer Grundschule im Land 40 Kinder die erste Klasse nicht schaffen.
Ich kriegte irgendwann einen Anruf von irgendeinem Pressevertreter, der mir sagte, da ist was, haben Sie schon gehört? Und dann habe ich davon Kenntnis genommen und habe mir dann meinen Teil gedacht und war dankbar für das mediale Interesse deutschlandweit, weil wir damit die Möglichkeit hatten, den Fokus wieder Richtung Bildungssystem, auch der Öffentlichkeit zu lenken und zu sagen, hier, wir haben ein Problem. Und das lässt sich hier in Zahlen ablesen.
Dieses Problem, das sind für Lars Lamowski aber nicht die 40 Kinder. Lamowski sagt, das Problem ist größer, viel größer.
Das, was wir da wie unter einem Brennglas sozusagen sehen, ist an allen Schulen des Landes der Fall. Das ist auch hier in Kirchen der Fall.
Die Gräfenau-Schule ist für Lamowski also nur die Spitze des Eisbergs. Auch an seiner Schule im idyllischen Kirchen sieht er sehr viele Probleme.
Wir haben Kinder, die sehr, sehr viel in ihrem Rucksack mitschleppen, wenn sie hier in die Schule kommen, an Problemen und Sorgen, die sie mit sich tragen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz behütete Kinder, also eine unheimliche Bandbreite.
In so einen kleinen Schulranzen, da passen nämlich ganz schön viele Probleme rein. Und das Gewicht, das tragen die Schüler nicht alleine, sondern zusammen mit ihren Lehrern. Auch hier in Kirchen spüren die Lehrkräfte diese Last. Die Probleme hier sind andere als an der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen. An der Michaelschule ist Deutsch die Muttersprache der allermeisten Kinder. Und trotzdem kann auch hier die Schule ihren Schülern oft nicht gerecht werden. Als wir in der Michaelschule ankommen, fängt uns direkt ein kleiner Junge ab. Er hat Fluraufsicht und bringt uns ins Sekretariat. Denn wir wollen außer mit dem Schulleiter Lars Lamowski auch mit einer Lehrerin hier sprechen.
Hallo!
Hallo.
Clarissa Fracke ist seit 12 Jahren an der Michaelschule in Kirchen. Sie strahlt etwas Energisches und gleichzeitig sehr Freundliches aus. Heute nimmt Frau Fracke uns mit in ihren Unterricht.
So, wollen wir direkt in Medias Res? Dann gehen wir direkt in die Klasse.
Die Michaelschule ist eine kleine, irgendwie echt schöne Schule. Hell und freundlich und ich fühle mich direkt wohl. Dann kommen wir ins Klassenzimmer.
Schönes Klassen, ja, total schön.
Ja, ich habe eine der schönsten Klassen hier, das muss man wirklich sagen.
Durch die verglaste Außenwand schaut man direkt ins Grüne. Vorne im Raum ist ein digitales Whiteboard montiert. Die Stühle und Tische sind höhenverstellbar, damit sie mit den Kindern mitwachsen können. Der Raum wirkt auf mich wie ein perfekter Ort zum Lernen.
Es gibt viele Grundschulen, die sehen nicht so aus.
Ich wollte dich gerade fragen, wann geht die Stunde los? Wahrscheinlich jetzt.
Jetzt, 9:55, genau.
Es ist die 4. Stunde. Nach und nach kommen die Kinder rein und setzen sich auf ihre Plätze. Clarissa Fracke unterrichtet hier eine 4. Klasse mit 19 Kindern. Sie erzählt, dass die Kinder gerade so ein bisschen hibbelig sind. Es ist Sommer und bald endet das Schuljahr. Für die 4. Klässler geht es dann auf die weiterführenden Schulen. Die Schüler und Schülerinnen drehen sich im Kreis, strecken sich und berühren den Boden. Während die Kinder Matheaufgaben lösen, beschreibt mir Frau Fracke ihre Klasse.
Wir haben eher viele, ich sage immer viele Individualisten. Wir haben die 2 Ukrainer, dann die I-Kinder, dann die mit Migrationshintergrund, dann diejenigen, die mit Dyskalkulie haben, die eine LAS haben. Und dann haben wir natürlich auch noch die familiären Probleme, die auch noch dazu kommen. Eine sehr bunte Mischung, ja.
I-Kinder bedeutet Inklusionskinder. Es sind also auch Kinder Teil der Klasse, die kognitiv oder motorisch eingeschränkt sind. Die beiden Kinder aus der Ukraine sind seit 2022 da, seit dem russischen Angriffskrieg. Mit familiären Problemen meint Frau Fracke Familien.
Wo die Kinder halt sich alleine organisieren und zu Hause nichts mehr läuft, sowas halt. Also das sieht man den Klassen so nicht an, das hat man hier aber auch schon. Also hier sind locker 2 Kinder, da weiß ich, da passiert morgens nichts.
Auf meine Nachfrage, ob diese Kinder die Schule gut hinbekommen, sagt Frau Fracke.
Nein.
Und haben Sie dann auf der anderen Seite auch Kinder, die aus so diesen klassischen Akademikerhaushalten kommen?
Ja, haben wir. Wir haben 2, 3 Kinder, die klassische Akademikerhaushalt sind. Also die Spanne ist sehr groß. Wie heißt es immer, Grundschule ist die einzig wahre Gesamtschule und bei uns ist das sehr gut abgebildet. Also wir haben viele, die sagen, naja, ich könnte aber noch mehr und könnte das und ne und kann ich noch. Und dann der Rattenschwanz, der hinten dran hängt und oh, ich bräuchte aber noch eine Wiederholung. Ich muss noch mal erklärt haben. Und diese Schere geht enorm auseinander.
Wie gut die Kinder in der Schule mitkommen, kommt also sehr auf ihren Background an. Wer selbst aus einer bildungsbewussten Familie kommt, hat es in der Schule leichter. Wer zu Hause keinen Halt hat, tut sich schwer. Ehrlich gesagt, was Frau Fracke da schildert, überrascht mich wenig, weil ich genau diese Situation kenne. Denn ich war ja so ein Kind, das zu Hause keinen Halt hatte. Meine Familie war durch die Krankheit und den viel zu frühen Tod meines Vaters in so eine richtige Schieflage geraten. Die Trauer um meinen Vater hat meine Mutter damals praktisch verschluckt. Für mich fiel diese Zeit in meine 4 Grundschuljahre. Und die Folgen dieses alleine zurechtkommens konnte man bei mir dann auch bald in der Schule sehen. Meine Bücher und Hefte zum Beispiel. Alles war vollgekritzelt, verknickt, eingerissen. Zu Hause schaute niemand meine Schulsachen regelmäßig durch. Irgendwann hat meine Lehrerin, die da schon richtig frustriert mit mir war, dann einmal mein Heft der ganzen Klasse präsentiert und mich gefragt, was das eigentlich alles soll. Die Kritzeleien, die abgeschnittenen Ecken. Ich kann meine Scham in dem Moment bis heute noch spüren. Ich weiß. Jemand wie Frau Fracke würde natürlich heute niemals so reagieren. Würde ein Kind nicht so vorführen, es nicht so unter Druck setzen, ohne nach der Ursache des Problems zu suchen. Leider weiß ich aber auch, und das nicht nur aus den Jahren, in denen ich selbst Lehrerin gewesen bin, egal wie engagiert eine Lehrkraft ist, sie hat kaum die Möglichkeit, solche Kinder, wie ich damals eines war, angemessen zu unterstützen. Auch heute noch fallen Kinder deswegen durchs Raster.
Es gibt Leute, die würden sagen, dass Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien einfach weniger motiviert sind, dass sie vielleicht abgelenkter sind, dass sie gar nicht gut aufpassen. Aber man sieht, dass der schulische Erfolg vom Einkommen und vom sozioökonomischen Status der Eltern abhängt.
Das ist Anne-Christine Holtmann. Sie ist Bildungsforscherin am Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich auch mit der Frage, welchen Einfluss die soziale Herkunft auf Bildungschancen hat.
Ich habe mir in meiner Arbeit auch die Entwicklung von Kindern angeguckt, die am Ende der Kindergartenzeit ganz ähnliche Fähigkeiten hatten. Und auch bei diesen Kindern mit anfangs ganz ähnlichen Fähigkeiten ist es so, dass Kinder aus benachteiligten Familien über die Zeit zurückfallen, auch wenn sie anfangs sehr gute Fähigkeit hatten. Und umgekehrt ist es auch so, dass Kinder aus sozioökonomisch besser gestellten Familien über die Schulzeit aufholen.
Aber wieso ist das so, dass Kinder aus benachteiligten Familien zurückfallen?
Es ist oft so, dass diese Eltern ihre Kinder auch unterstützen wollen in der Bildung, in der Schule. Aber natürlich haben sie weniger Ressourcen, ihre Kinder zum Beispiel direkt bei Hausaufgaben zu unterstützen oder wenn sie wenig Geld haben, Nachhilfe zu zahlen.
Für Kinder aus wohlhabenderen und bildungsbewussteren Familien gibt es solche Hürden dagegen nicht. Es ist in aller Regel Geld da für Bücher, Stifte, eine schöne Schultasche. Abends vor dem Schlafengehen wird vorgelesen. Beim Lösen von Schulaufgaben können Mama oder Papa helfen. Und wenn sie mal nicht weiter wissen, gibt es Nachhilfeunterricht oder ein Mathecamp in den Osterferien. Aber anstatt diese ungleichen Bedingungen zu bekämpfen, verstärkt das deutsche Schulsystem sie noch. Und zwar, indem schon so früh der weitere Bildungsweg entschieden wird.
Selbst wenn man zwei Kinder mit den gleichen Schulnoten vergleicht, die aber aus verschiedenen Familien kommen, dann ist es so, dass die Kinder, deren Eltern beispielsweise studiert haben, eine viel höhere Chance haben, aufs Gymnasium zu kommen. Und deshalb verstärkt natürlich diese frühe Teilung von Kindern auf verschiedene Schulformen die Ungleichheit zwischen den Kindern.
Für Eltern, die selbst studiert haben, ist nämlich oft schon ab der ersten Klasse klar, dass ihr Kind mal aufs Gymnasium gehen und studieren wird. Und selbst wenn die Noten dafür nicht stimmen, haben sie bessere Möglichkeiten, ihre Kinder trotzdem durch das System zu schleusen.
Eltern, die selber gar nicht studiert haben, die nehmen oft das, was die Lehrer sagen oder was die Noten ihnen auch sagen, deutlich ernster. Und wenn ihr Kind nicht so gute Noten haben, dann denken sie, okay, dann sollte es halt nicht aufs Gymnasium.
Hinzu kommt, dass Eltern, die selbst auf dem Gymnasium waren, ihre Kinder dort besser unterstützen können, weil sie wissen, wie es dort abläuft.
Es ist natürlich viel schwieriger für Eltern, die selber nicht am Gymnasium waren oder die beispielsweise nicht perfekt Deutsch sprechen.
Was Anne-Christine Holtmann da sagt, das spiegelt sich auch in Zahlen wider. Fast 3/4 aller Kinder in Deutschland, deren Eltern kein Abitur und kein hohes Einkommen haben, gehen nicht aufs Gymnasium. Das hat 2024 eine Studie des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung ergeben. Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien nehmen laut Deutschem Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 78 ein Studium auf. Bei Nicht-Akademikerfamilien sind es nur 25. Diese Zahlen sind ein Problem. Und zwar nicht, weil ein Realschulabschluss an sich etwas Schlechtes oder ein Ausbildungsberuf weniger wert ist. Überhaupt nicht. Die Zahlen zeigen nur, dass der Weg, den ein Kind einschlägt, eben oft schon vorbestimmt ist und ein höherer Bildungsabschluss für viele gar nicht möglich ist, unabhängig davon, welche Fähigkeiten und Interessen sie mitbringen. Immer noch sortiert unser Schulsystem eher aus, als dass es Kinder aus bildungsarmen Familien entsprechend fördert. Dabei wäre gerade Durchmischung wichtig, sagt Holtmann.
In Deutschland gibt es einen sehr starken Glauben, dass wenn man die Schulen stärker sozial durchmischt, dass dann die Kinder aus privilegierten Familien zurückfallen würden.
Dabei zeigen Studien und der Vergleich mit Bildungssystemen anderer Länder,
für Kinder aus benachteiligten Familien macht es einen großen Unterschied, ob sie in einer durchmischten Schule sind oder auf einer Schule, wo viele andere ärmere Kinder zusammen lernen. Wo sie halt sehr davon profitieren, mit Kindern aus sozioökonomisch privilegierteren Familien zusammenzulernen. Während Kinder aus diesen privilegierteren Familien, die haben überall gute Leistungen, ob die Schule jetzt etwas durchmischter ist oder nicht. Das spielt für sie gar nicht so eine starke Rolle.
Mehr Durchmischung wäre also zumindest ein Hebel für mehr Chancengleichheit. Was Anne-Christine Holtmann noch deutlich macht, Das Schulsystem fördert die, die es eh schon leichter haben, anstatt zu schauen, wie benachteiligte Kinder genau das bekommen können, was andere schon aus der Familie mitbringen. Wir verschenken so in den Schulen unglaublich viel Potenzial. Wenn ich auf Frau Frackes Klasse schaue, dann sitzen da erstmal 19 Kinder einer vierten Klasse mit ganz unterschiedlichen Talenten. Noch ist nicht bestimmt, wer von ihnen in Zukunft Pianist, Heizungsmonteurin, Ärztin, Fußballspielerin, Krankenpfleger oder Anwalt wird. Und doch sind ihre Wege von diesem System schon vorgezeichnet. Es ist kein Zufall, dass es genau die Akademikerkinder in Frau Frackes Klasse sind, die eine Gymnasialempfehlung bekommen haben. Im nächsten Schuljahr sind die einen Gymnasiasten und die anderen Realschüler. Den Kindern werden so schon früh Etiketten aufgedrückt. Und ich weiß, wie sehr einen das runterziehen kann, wie wenig du dann bereit bist, etwas zu leisten, wenn sowieso niemand mehr viel von dir erwartet. So war das damals ja auch bei mir. Meine Freundinnen kamen nach der vierten Klasse aufs Gymnasium. Ich nicht. Das war total hart, also meine Freundinnen irgendwie so zu verlieren. In dem Alter ist das ja so. Aus den Augen, aus dem Sinn. Weil meine Freundinnen waren nachmittags auch ziemlich busy. Mit Turnen, Klarinettenunterricht, Kunstschule. Bei mir gab es zur gleichen Zeit ziemlich viel Fernsehen und ziemlich viel Langeweile. Als ich damals am Ende der vierten Klasse mein Empfehlungsschreiben für die Realschule mit nach Hause brachte, da hatte ich natürlich noch keinen wirklichen Plan, was aus mir mal werden könnte und was das überhaupt alles bedeutet. Es war nur irgendwie klar, dass wir, also die Realschüler, nicht dafür vorgesehen waren, Abitur zu machen oder an die Uni zu gehen. Als Achtklässlerin wurde ich deswegen von meinem Realschullehrer belächelt, als ich den Wunsch äußerte, Lehrerin zu werden. Du und Abitur. Niemals. Bei Frau Fracke im Klassenzimmer ist die Mathestunde mittlerweile rum.
Aber ihr dürft wegpacken, wir machen mit Deutsch weiter. Da wartet ihr ja eh drauf.
Warum die Kinder sich so auf die Deutschstunde freuen? Nach einer Klassenfahrt haben sie in Gruppen kleine Berichte geschrieben. Die dürfen sie jetzt auf Tablets eintippen und auch einsprechen. Mit einer App kreieren sie so ein digitales Erinnerungsalbum. Zwei der Schülerinnen gehen aus dem Klassenzimmer, um in Ruhe den handgeschriebenen Text ins Tablet einsprechen zu können.
Ist okay, wenn wir euch aufnehmen?
Ja.
Die beiden Mädchen lesen abwechselnd ihre Absätze ins Tablet.
Die Gewinnerin. Am Mittwoch, den 24.04. spielten wir in Kochen in der Jugendherberge in unserem Zimmer.
Wir wussten nicht, was wir machen sollten und hatten genug Zeit und wollten auf unser Abendessen. Und warteten auf unser Abendessen. Warum kannst du so gut lesen und ich nicht? Ja, okay, es ist auch deine Schrift.
Dann sind wir fertig.
Du hast sie jetzt gerade gefragt, warum kannst du so gut lesen? Warum kannst du so gut lesen?
Weil ich immer zu Hause sehr oft übe, also lesen.
Erklär mal, wie du das machst zu Hause.
Also ich tue zu Hause manchmal 20 bis 30 Minuten üben halt zu Hause. Und das mache ich auch halt jeden Tag. Also abends vorm ins Bett gehen lese ich immer.
Haben deine Eltern dir auch was vorgelesen früher?
Ja, die haben mir auch immer zum Einschlafen haben die immer was vorgelesen.
Natürlich will ich auch wissen, wie es bei dem anderen Mädchen aussieht. Liest du auch gerne in deiner Freizeit?
Ja, also schon manchmal lese ich, wenn ich nichts zu tun habe, wenn meine Mutter mir das Handy weggenommen hat, dann lese ich schon ab und zu mal.
Und liest du auch manchmal deinen Eltern was vor oder lesen deine Eltern dir was vor?
Also tatsächlich, meine Eltern haben keine Zeit. Sie haben mir früher immer vorgelesen, und zwar russische Bücher, aber ich kann das heutzutage nicht so lesen, deshalb versuche ich mit deutschen Büchern.
Und deine Mama hat keine Zeit, weil?
Weil sie arbeitet.
Die genauen Backgrounds der beiden Mädchen kenne ich nicht. Trotzdem merken wir in dem Gespräch mit den beiden, dass die Bedingungen bei ihnen zu Hause unterschiedlich sind. Wie viel die Eltern sie zu Hause unterstützen können, wie viel Zeit sie neben der Arbeit dafür überhaupt haben, hat eben Einfluss auf deren schulische Leistung. Und es sind auch die Eltern, die ihren Kindern den Kontakt zu Büchern ermöglichen können. Auch dafür brauchen sie Zeit und auch Geld, um sich Bücher zu leisten oder das Wissen, wie man sich Bücher ausleiht. Über diesen Spagat im Lehrerinnenalltag spreche ich nach Unterrichtsende auch mit Clarissa Fracke. Was klar ist, ohne Eltern, die das Kind beim Lernen begleiten, kann Schule nicht funktionieren. Deshalb setzt sie als Klassenlehrerin auch immer wieder Impulse bei den Eltern. Nicht immer mit Erfolg.
Zusammenarbeit mit den Eltern ist extrem wichtig mittlerweile. Die Schwierigkeit ist eben, wir haben als Grundschullehrer immer dieses, sie sollen beratend tätig sein, bekommen wir immer gesagt. Sie sollen beratend tätig sein, die Eltern dahin beraten, was gut ist, sie auf den richtigen Weg führen, schauen, ob sie sich Hilfe holen. Und wir können immer beraten und beraten. Und schwierig wird es dann, wenn wir beraten, aber die Beratung nicht ankommt. Ich merke, das, was ich tue, kommt nicht an. Weder bei den Eltern, bei dem Kind oder sonst wie. Und das frustriert natürlich.
Bezieht sich der Frust da bei Ihnen eher auf die Familien oder aufs Bildungssystem?
Auf die Rahmenbedingungen vor allem erstmal. Also es gibt viele Familien, wo ich sehe, die können vielleicht auch nicht anders. Haben auch irgendwo Zwänge oder Hintergründe, wo man dann irgendwann, wenn man im Gespräch ist, merkt, okay, man weiß, woran es liegt, ne, was da passiert. Aber unser Bildungssystem bietet einfach nicht die Grundlage, dass wir da auch noch dran arbeiten können und dass wir das auffangen können.
Das Bildungssystem ist nämlich nicht auf diese großen Unterschiede in den Klassen eingestellt. Es fehlt die Zeit und der Raum, auf die unterschiedlichen Lebenslagen der Schüler einzugehen. Die Lehrkräfte müssten überall gleichzeitig sein.
Das ist dann eben nicht nur eine Familie, das sind mehrere Familien. Dann hat man eben die andere Familie mit Verhaltensschwierigkeiten. Man hat Familien, wo die Kinder eben das Lernen nicht so gut hinbekommen. Und so summieren sich die Gespräche.
Das Problem sind nicht nur die Kinder, die aus sozial benachteiligten Familien kommen.
Wir haben Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten durch alle gesellschaftlichen Schichten. Wir haben hier auch Kinder, die schon mal Tische und Stühle durch die Gegend schmeißen oder einfach sich blockieren und dann irgendwo stehen und gar nichts mehr machen.
Solche Situationen setzen sie extrem unter Druck.
Das ist jetzt kein Einzelfall, so einmal im halben Jahr oder so. Ich würde sagen, wir haben wöchentlich schon irgendwo einen Ausnahmefall, der hier auffällt. Und wo dann irgendjemand anderes mit eingreifen muss. Und heute ist es tatsächlich so, dass diese Probleme sehr viel gehäufter aufploppen, dass in jeder unserer Klassen mehrere von diesen Fällen sitzen.
Dass Lehrerinnen diese vielen unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und damit eben auch deren Eltern im Blick haben müssen, das stellt sie im Arbeitsalltag vor extreme Herausforderungen.
Es wird immer weniger das Didaktische verlangt, als immer mehr das Pädagogische, das Organisatorische und alles, was drumherum ist.
Die Zeit, die Frau Fracke nicht vor der Klasse steht, die teilt sich bei ihr mittlerweile ungefähr so auf. 30% für Unterrichtsvorbereitung, 70% für das Drumherum. Drumherum heißt für sie,
dass ich die familiären Hintergründe im Blick haben muss, dass ich schauen muss, ob ich mit Eltern gerade in Kontakt treten muss, weil es irgendwo Schwierigkeiten gibt, dass ich aber auch gleichzeitig mit Institutionen zusammenarbeiten muss, also der Sozialdienst mich anschreibt wegen der E-Kraft oder ein Jugendamt kontaktiert werden muss oder eben mit dem Schulsozialarbeiter gesprochen werden muss. Also es sind extrem viele Felder, die bearbeitet werden müssen.
Und das macht was mit ihr.
Das ist schon frustrierend. Und deswegen sage ich auch ja ganz deutlich, ist schon die Überlegung immer mal wieder, will ich das weiterhin machen oder suche ich mir was anderes?
Ich weiß, viele finden, Lehrer sind ziemlich privilegiert. Bis zu 13 Wochen Ferien, Unkündbarkeit, eine üppige Pension. Da kann man schon mal fragen, wo ist eigentlich das Problem? Aber aktuell 20.000 unbesetzte Lehrerstellen zeigen, trotz der vermeintlichen Privilegien wird der Lehrerjob immer unattraktiver. Kein Wunder. Lehrkräfte sollen Potenziale erkennen, Jugendliche auf ihr Berufsleben vorbereiten, ihre Resilienz in Zeiten globaler Krisen stärken und die Diversität ihrer Schülerschaft bestmöglich auffangen und begleiten. Dazu sollen sie Stoff aus Bildungsplänen vermitteln, die voller und voller werden. Und das Ganze vor Klassen mit 20 bis 30 Schülern. Ganz allein.
Ich bemühe mich, ihnen gerecht zu werden. Ich würde aber behaupten, ich werde ihnen so nicht gerecht. Also ich bräuchte deutlich mehr Menschen in der Klasse, mehr Personal in der Klasse, um dem gerecht werden zu können.
Mit der Forderung nach mehr Personal im Klassenzimmer ist Frau Fracke nicht allein. Es gibt da einen Begriff, der wabert seit Jahren durch die Bildungspolitik. Multiprofessionelle Teams. Aber ist das wirklich der Gamechanger? Schulleiter Lars Lamowski glaubt, ja.
Bei den Problemlagen, die wir mittlerweile haben, ist es so, dass wir dringend verstehen müssen, dass Schule nicht mehr funktioniert mit Lehrkraft, Schulleiter, Hausmeister, Sekretärin. Wir brauchen vor Ort Schulpsychologen, Schulsozialarbeit, die selbstverständlicher Bestandteil der Schule sind.
So sieht es auch Anne Slivka. Sie ist Professorin für Schulpädagogik an der Uni Heidelberg. Sie ist davon überzeugt, dass multiprofessionelle Teams den Schulalltag entscheidend verbessern würden.
Eine gute Schule ist mehr als eine Gruppe von Lehrkräften, die einzeln Unterricht hält. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Lehrkräfte im Team arbeiten und dass zu diesen Teams der Lehrkräfte auch noch weitere multiprofessionelle Kräfte mit dazukommen. Das können Schulpsychologinnen sein, SchulsozialarbeiterInnen, Sonderpädagoginnen, aber auch Erlebnispädagoginnen, Theaterpädagoginnen.
So eine vielfältige Aufstellung des Schulpersonals hat eine Auswirkung darauf, wie Kinder ihren Alltag in der Schule erleben und wie sie mit Problemen umgehen.
Die Schülerinnen und Schüler haben dadurch multiple Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Das heißt, sie können mit ihren ganzen Sorgen und Problemlagen jeweils die richtige Person finden, die sie betreut. Das heißt, auf das Problem des Kindes trifft jeweils die passende Expertise.
Aber in Deutschland sind multiprofessionelle Teams noch eher die Ausnahme, auch wenn Anne Slivka durchaus Bewegung und Einsicht dazu in der Politik sieht. Doch zurzeit sind zusätzliche Fachkräfte meist nicht dauerhaft im Einsatz, sondern nur stundenweise. So ist es zum Beispiel auch an der Michaelschule oder an der Gräfenau-Grundschule. Für die gesamte Stadt Ludwigshafen stehen im Moment gerade mal 14 Schulsozialarbeiter zur Verfügung, auf etwa 31.000 Schüler.
Ich kann es kaum noch aussprechen, weil die Politik es auch immer verwendet. Wir brauchen diese multiprofessionellen Teams standardmäßig an den Schulen. Nicht als Ausnahme, nicht mal eine Stunde, nicht mal auf Antrag irgendeinen Psychologen holen, sondern die müssen ständig und dauerhaft vor Ort sein und im Team mit den Lehrkräften arbeiten.
Wie die Politik mit diesen Forderungen umgeht, das werden wir uns in einer späteren Folge noch genauer ansehen. Lars Lamowski glaubt, multiprofessionelle Teams sind vor allem in der Grundschule der Schlüssel, die unterschiedlichen Problemlagen der Kinder in den Griff zu bekommen und damit endlich für mehr Chancengleichheit zu sorgen.
Wenn wir das nicht begreifen, dann werden die Probleme, die wir jetzt haben, immer größer. Und die Probleme der Kinder, die wir jetzt in der Grundschule nicht auffangen, die werden in der weiterführenden Schule größer und wir werden immer mehr Kinder haben, die irgendwann scheitern und als Schulabbrecher sozusagen dann ohne Ausbildung oder Schulausbildung die Schule verlassen müssen.
Wer jetzt denkt, die Lehrer haben das doch früher auch alles geschafft, vergisst, wie sehr sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Heute sind meistens beide Elternteile berufstätig. Die Kinderbetreuung muss dadurch anders aufgeteilt werden. Dazu ist unser Problembewusstsein heute ein anderes, was auch gut ist. Zum Beispiel werden Kinder mit ADHS heute nicht mehr einfach als Zappel-Philipp abgestempelt. Das erhöht aber gleichzeitig auch den Anspruch an die Lehrer und Lehrerinnen. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche nimmt uns zwar Aufgaben ab und macht das in Kontakt treten leichter, gleichzeitig macht der übermäßige Konsum von Social Media aber Kinder nachweislich unglücklicher und hat einen negativen Einfluss auf ihre Konzentration, vor allem in der Schule. Dazu geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf. 20% aller Kinder wachsen in Deutschland in Armut auf. Flucht und Migration prägen unsere Gesellschaft in einem ganz anderen Ausmaß als früher. Wir haben gerade eben erst eine weltweite Pandemie hinter uns gebracht und es herrscht wieder Krieg in Europa. All das spiegelt sich zuallererst in den Schulen wider. Die Problemrucksäcke sind voll. Als wir auf dem Heimweg von der Michaelschule sind, habe ich gemischte Gefühle. In meinen Gedanken verbinde ich das, was Lars Lamowski und Clarissa Fracke uns erzählt haben, mit meiner eigenen Schulzeit. Und so baut sich von mir ein ziemlich klares Bild auf. Die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen mag ein Extremfall sein, mit dem hohen Anteil von Kindern mit Migrationsbezug und den vielen Wiederholern, ja. Und ja, die schlechten Deutschkenntnisse der Kinder sind dort im Moment das größte Problem. Aber das bedeutet nicht, dass sie das einzige Problem sind. Auch an der Michaelschule in Kirchen kommen die vielen Probleme, die die Kinder von zu Hause mitbringen, in der Schule an. Deswegen leiden auch Lehrerinnen wie Frau Fracke unter der aktuellen Situation und viele andere Lehrer landesweit. Aber vor allem trifft es immer wieder die Kinder. Mit der vielfältigen Gesellschaft, in der wir heute leben, ist das deutsche Bildungssystem offenbar total überfordert. Doch das Wissen darüber, dass im deutschen Bildungssystem etwas grundsätzlich schiefläuft, ist nicht neu.
Deutsche Schüler hinken bei Leistungsvergleich weit hinterher. Beim weltweit größten Schülertest PISA belegte die Bundesrepublik unter 32 Staaten nur Platz 25.
Der große PISA-Schock von 2001.
Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir oft nicht das, was wir uns so vorgestellt haben. Und das ist trotzdem, glaube ich, ein heilsamer Schock gewesen. Der hat ja auch in Deutschland viel in Gang gebracht.
Und der Mann, den ihr da gerade gehört habt, der hat die PISA-Studie ins Leben gerufen und warnt seit über 20 Jahren unermüdlich vor der Bildungskrise. Aber welche Schlüsse ziehen wir daraus? Und warum hat sich in dieser Zeit nicht genug getan? Das hört ihr in der nächsten Folge von Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder eure eigene Bildungsgeschichte erzählen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-durchgefallen@swr.de. Host bin ich, Lisa Graf. Autorinnen: Olga Galitzka und Laura Cicalla. Redaktionelle Mitarbeit: Annalena Kahn, Nicoletta Privete, Panja Schollbach, Anna-Lara Weidinger. Regie und dramaturgische Beratung: Leon Hase und Leonard Koppelmann. Projektmanagement: Katja Hudelmeier und Cynthia Walter. Produktion: Georg Barujanis. Distribution: Ramona Längert und Raffaela Rübsamen. Projektleitung: Holger Kortüm.
Vika.
Ja, Valeria.
Sag mal bitte was auf Russisch.
Ja, was denn?
Unser Podcast heißt Nette Mädchen.
Наш подкаст называется Nette Mädchen.
Hi, wir beide sind in Russland geboren und haben lange versucht, zu den Deutschen dazuzugehören. Jetzt wissen wir, darum geht es gar nicht.
In unserem Podcast Nette Mädchen gehen wir auf Identitätssuche und sprechen mit jungen Menschen, die russische, russlanddeutsche oder postsowjetische Wurzeln haben.
Menschen hören eigentlich kaum von Kasachen. Und es ist so schön, aus diesem bunten Land zu kommen.
Wenn ich die polnische Sprache höre, da habe ich so das Gefühl, da dockt mein Herz an und lädt auf.
Wir schauen auch immer wieder nach Russland. Zum Beispiel, wie beeinflusst die russische Staatspropaganda TikTok?
Und wie spricht man mit Verwandten, die den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen?
Und wie geht es denen, die Verwandte in der Ukraine haben?
Ich habe ganz lange in meinem Kopf einfach diese Kriegsrealität nicht zusammenbekommen mit der Realität, die ich aus der Ukraine kenne, aus meiner Kindheit.
Hört rein, jeden zweiten Donnerstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Paka.
Paka, paka. Paka, paka. Okay, paka, paka.
Paka, paka, paka. Tschüss. Paka, paka. Dabei, paka. Tschüss.